Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, beschwingt und hochmotiviert an diesem Dienstag, dem 10. Januar 2023. Ich muss mich zuerst noch daran gewöhnen, dass die Jahreszahl gewechselt hat. Auf jeden Fall begleiten Sie meine allerbesten Glückwünsche und auch mein Dank, dass Sie Weltwoche Daily über all diese auch garstigen Zeiten hinweg treu geblieben sind. Das ist für mich, das ist für uns eine Verpflichtung. Übrigens, ich habe eine Reihe von Zuschriften erhalten. Und falls Sie sich das auch gefragt haben sollen, warum mein Kind da etwas lediert ist, auch ein kleines Blutgerinnsel, eine Riffe ist da an der Oberlippe zu beobachten und auch mein Wangenknochen hier etwas havariert. Nein, ich war nicht in eine Schlägerei verwickelt. Ich bin lediglich beim Langlaufen hingefallen auf etwas verkarsteten, eisigen Schnee und dabei habe ich versucht, mit meinem Kinn den Aufprall meiner Hände abzumildern. Es ist mir dann sofort aufgefallen, dass es umgekehrt vermutlich besser gegangen wäre. Aber keine Sorge, ich habe keine Schmerzen mehr und mein Arzt hat mir gesagt, in spätestens 3 Monaten sollte ich wieder fähig sein, feste Nahrung zu mir zu nehmen. Nein, Spaß beiseite, es geht mir hervorragend und ich denke bereits mit Wehmut an meine Skiferien zurück, denn in diesen wunderschönen Winterlandschaften, bei uns gab es sogar noch ein bisschen Schnee, in diesen wunderbar romantisch verzuckerten, ja etwas eisigen Winterlandschaften geht man ja spazieren und beim Spazieren mit der Familie hat man die Möglichkeit, auch Hörbücher einzuschalten. Und ich habe das gemacht, weil der älteste meiner beiden Söhne demnächst eine Prüfung zu absolvieren hat, über die Geschichte der griechischen Antike, insbesondere über die Geschichte des antiken Athen. Und da haben wir einfach ein Standardwerk da herausgezupft und beim Laufen, beim Spazieren haben wir uns das gemeinsam angehört. Und bei dieser Rekapitulierung der griechischen Geschichte ist zwangsläufig das Thema Peloponnesischer Krieg aufgekommen. 5. Jahrhundert vor Christus, auf der einen Seite Athen, die damals als Hochblüte der Zivilisation geltende Seemacht, das dominierende Imperium, könnte man sagen, das demokratische Imperium in der Ägäis mit vielen Kolonien und auf der anderen Seite der Seemacht Athen, dem Leviathan Athen gegenüber, die Landmacht der Behemoth Sparta. Und aus dieser Rivalität hat sich dann der Peloponnesische Krieg herausentwickelt, die Athener mit dem Erfolg arrogant und ehrsüchtig geworden haben, versucht, diese Athener herunterzudrücken. Es ist zu Aufständen gekommen und schließlich zu einem jahrzehntelangen Abnutzungskrieg, aus dem alle Seiten als Verlierer hervorgegangen sind. Am Schluss profitierten noch so halb die listigen Perser, so etwas wie die Chinesen der damaligen Zeit. Sie haben das eigentlich unterlegene Sparta unterstützt, um die Athener in die Knie zu zwingen. Ein fürchterlicher Krieg. Es gibt fantastische Bücher auch darüber, unter anderem vom griechischen Historiker Thukydides. Das ist ein Standardwerk auch der Studie der Abgründe der menschlichen Natur, unbedingt zu empfehlen, wenn Sie in diesem Bereich noch mehr erfahren wollen. Der Peloponnesische Krieg, eigentlich angefangen von der Landmacht Sparta, aber vor dem Hintergrund, und das ist die tiefere Ursache eben dieses Kriegs gewesen, dass sich die überlegenen Athener zu sehr ausgebreitet, zu sehr aufgespreizt und zu sehr ihre Macht gegen Sparta in Anspruch genommen haben. Und da, meine Damen und Herren, ist mir im Wald, im schattigen, eisigen Wald ein Licht aufgegangen. Ich habe nämlich realisiert, dass dieser Peloponnesische Krieg erstaunliche Ähnlichkeiten, auch erschreckende Ähnlichkeiten aufweist zu dem heutigen, ich sage das jetzt ganz bewusst, Weltkrieg zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland, der Seemacht USA, der Landmacht, dem Behemoth Russland. Und dieser Weltkrieg wird ausgefochten in Europa auf dem Territorium der beklagenswerten Ukraine, die da zusammengeschossen wird, die vom Westen, und das ist hier der entscheidende Punkt, Russland hat zwar den äußeren Anlass geboten, die Russen sind da einmarschiert im letzten Februar aufgrund eines bereits tobenden Bürgerkriegs, das wird ja immer gerne ausgeblendet in unseren Medien. Die Russen sind da auch rein, ähnlich wie die Spartaner, die Kampfhandlungen eröffnet haben, weil es ist nicht ganz das Gleiche, weil es ja vorher schon einen Bürgerkrieg in der Ukraine gab, einen Krieg der Regierung in Kiew gegen die eigene russischsprachige Minderheit, eine Fürchterlichkeit, abgesehen davon, nur schon deshalb kann man die Ukraine nicht als Inbild der Demokratie und des Rechtsstaats begreifen, ganz im Gegenteil, also die Russen, ähnlich wie die Spartaner, haben das Ganze eskalieren lassen, aber die tieferen Ursachen haben eben die Athener und, wie ich meine, hier die Amerikaner gelegt durch ihre NATO-Ostausdehnung und vor allem die Ostausdehnung haben die Russen ja noch geschluckt, aber vor allem durch die Inszenierung eines Staatsstreichs in der Ukraine 2014 gegen eine damals als russlandfreundlich geltende Regierung, Janukowitsch. Allerdings hatte der angeblich so russlandfreundliche Janukowitsch ein Assoziierungsabkommen mit der EU ausgehandelt. Also so russlandfreundlich kann er gar nicht gewesen sein. Man hat ihn zur Flucht getrieben, das war ein Verfassungsbruch. Und dann ist es losgegangen, dann habt die Zentralregierung einen Bürgerkrieg gegen die eigenen Leute entfesselt. Es ist zur Annexion der Krim gekommen und dann im Gefolge zu einer massiven Aufrüstung der Ukraine durch den Westen, NATO-Manöver, amerikanische Militärberater, die prahlen zum Teil von ihren Ausbildungskünsten, die sie da an der ukrainischen Armee vorgenommen hätten. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Oberst in einem amerikanischen Podcast, der hat dann Parallelen gezogen zum Film Herr der Ringe mit den Zwergen Gimli. Sie erinnern sich da diese bärbeißigen, kleinen, grimmigen Kämpfer, das seien die Ukrainer, strategisch nicht ganz auf der Höhe, aber wir Amerikaner haben ihnen dann geholfen. Also die Ukraine systematisch aufgerüstet vor der Haustüre der Russen, die Aussicht einer Gegenoffensive, einer Rückeroberung der Krim und einer Einverleibung der Ukraine ins NATO-Gelände war real. Es gab auch entsprechende Abkommen, kurzum vor der Haustüre Russlands zündeln und pumpen da die Amerikaner immer mehr Sprengstoff und Benzin auf ein bereits loderndes Feuer. Das ist für mich die Konstellation, nicht ganz unähnlich dem, was wir vor Ausbruch des Peloponnesischen Kriegs beobachten konnten, wenn man abstellt auf diese historischen Darstellungen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne und ich empfehle Ihnen, meine Damen und Herren, wenn Sie dieses Thema generell interessiert, ja, steigen Sie ein in die Militärgeschichte, studieren Sie einmal diesen Peloponnesischen Krieg. Wenn Sie das nämlich tun, kommen Sie zwangsläufig zum Schluss, dass wir alles daran setzen müssen, vor allem die Europäer und auch die Schweizer im Rahmen ihrer Möglichkeiten durch die Wiederherstellung der Neutralität, dass wir alles daran setzen müssen, um diesen Krieg möglichst schnell zu beenden. Denn es steht zu befürchten, dass sich hier die Supermächte selber abnützen und dass vor allem, abgesehen von der Ukraine, die da verwüstet wird, ganz Europa und auch Teile der Dritten Welt massiv in Mitleidenschaft gezogen werden. Und im Hintergrund, da spreche ich jetzt die China-Skeptiker und China-Kritiker und China-Paranoiker unter Ihnen an, und im Hintergrund lauern wie einst die Perser, die schlauen Chinesen oder gar vielleicht auch die Inder, die daraus, aus dieser Abnützungskonfrontation ihren Vorteil ziehen wollen. Und das widerspricht einfach in jeder Hinsicht meinem Verständnis einer friedlichen Koexistenz. Wir müssen herunterkommen von unserer moralischen Überlegenheitsallüre, die uns den Blick verstellt auf die Vorgeschichte und auch auf die Realität dieses Weltkriegs, den wir jetzt mit tragischen Konsequenzen sehen. Und vielleicht hilft es dem einen oder dem anderen anhand des Peloponnesischen Krieges hier etwas den Blick zu schärfen oder zu verändern oder einmal den Versuch zu unternehmen, dieses ganze Debakel auch aus russischer Perspektive zu betrachten. Wir haben dazu ein großartiges Interview von Jürg Altweg mit dem französischen Historiker Emmanuel Todd, auch Demograf, in der aktuellen Weltwoche. Das müssen Sie unbedingt lesen. Da sind also Sprengstoffthesen drin von Emmanuel Todd. Sehr, sehr provokativ, sehr anregend, auch Widerspruch anregend, geradezu radikal, was er sagt. Und eine seiner radikalsten Thesen, ich zupfe jetzt diesen Text gleich hervor, ich hoffe, ich finde das, eine seiner radikalsten Thesen, die findet sich da ganz zum Schluss, wo er sagt, gegen seinen Krieg im Irak hatten Chirac, Schröder, Putin, blablabla und so weiter. Nein, das ist nicht der Satz, den ich hier gemeint habe. Wo ist er jetzt? Sinngemäß, ich finde das Zitat jetzt leider nicht. Sinngemäß sagt Todd, dass Putin, wo ist das jetzt? Dass Putin einer der letzten Verteidiger des Selbstbestimmungsrechts der Völker sei. Das ist also ein Satz, den man, wenn man ihn einfach so dahin sagt, ansatzlos ins Reich des Wahnsinns delegiert. Aber ich sage Ihnen, Emmanuel Todd hat da interessante Argumente, um seine These zu untermauern. In der nächsten Ausgabe, dann am Donnerstag, erscheint ein Interview, das ich geführt habe mit Günther Verheugen, dem SPD-Politiker und früheren EU-Kommissar, Erweiterungskommissar und Ukraine-Beauftragten. Auch da werden Ihnen Blickschneisen geöffnet, die Sie so nirgends lesen und die Ihnen so nirgends vermittelt werden. Nun noch ein letzter Punkt zu diesem fürchterlichen Thema. Und zwar ist mir aufgefallen, ein Artikel in der Washington Post vom letzten Samstag, Condoleezza Rice, die frühere amerikanische Sicherheitsberaterin und Außenministerin, heutige Stanford-Professorin, und sie sagt Bemerkenswertes aus amerikanischer Sicht. Sie sagt, die Zeit sei nicht auf der Seite der Ukraine. Putin sei bis zum Letzten entschlossen, diesen Krieg zu gewinnen. Er dürfe ihn nicht verlieren und er sei auch notfalls bereit, die Ukraine gänzlich zu zerstören. Auf der anderen Seite müssen die Amerikaner, gemäß Condoleezza Rice, alles unternehmen, um diesen Krieg ebenfalls nicht zu verlieren, weil sie sonst im Ringen zwischen Demokratien und Autokratien sozusagen das Vertrauen ihrer Alliierten verlieren könnten. Und aus dieser Argumentation, kann sagen, aus dem neokonservativen Establishment Russlands heraus, Amerikas heraus, Entschuldigung, ergibt sich ja zwangsläufig nur die Folgerung, dass ein letztlich extrem langer Verschleißkrieg aus dieser Konstellation resultieren wird. Und das scheint mir eine sehr, sehr beunruhigende Perspektive. Umso wichtiger, dass wir alles daran setzen, um diesen Krieg möglichst bald zu beenden. Ich glaube, es fehlt einfach in Europa momentan ein Politiker, der auch bereit ist, den Amerikanern, nicht aus Anti-Amerikanismus heraus, sondern aus Wohlwollen heraus, den Amerikanern in die Parade zu fahren und ihnen zu sagen, du, Entschuldigung, ihr müsst jetzt hier endlich aufhören. Denn das, was wir hier erleben, das ist ein Weltkrieg zwischen Amerika und Russland, zwischen dem neuen Athen und dem neuen Sparta, um da in der Bezugswelt des Peloponnesischen Kriegs zu bleiben. Kommen wir zum Erfreulichen. Zum Glück haben wir in der Schweiz die direkte Demokratie. Dank der direkten Demokratie, meine Überzeugung, haben wir auch bessere Medien, denn die direkte Demokratie erschwert es den Politikern und den Medien, relevante Wirklichkeiten unter den Teppich zu kehren. Das sehen Sie jetzt ganz deutlich bei der Diskussion über Ausländergewalt und illegale Migration in Deutschland und in der Schweiz. In der Schweiz diskutieren wir über Ausländergewalt, illegale Migration, Massenzuwanderung seit bald 30 Jahren. Am Anfang war das Thema total tabuisiert. Die SVP war die einzige Partei, die hier den Finger auf den wunden Punkt gelegt hat. Dann ist es zu Volksabstimmungen, auch zu Referenden gekommen. Und da haben relevante Mehrheiten in der Schweiz ihren Willen kundgetan, dass die Politik dieses Thema ernst nehme. Das gipfelte ja dann 2014, auch schon wieder 9 Jahre ist es her, im Februar 2014 gipfelte das in der überraschenden Annahme der Masseneinwanderungsinitiative, die eine drastische Einschränkung der Personenfreizügigkeit forderte. Das ist dann allerdings in der Umsetzung verweigert und verwässert worden durch das Parlament 2016 im Dezember. Das gleiche Parlament, das jetzt bei den 175-Jahr-Feierlichkeiten der Schweizerischen Bundesverfassung sich nicht einkriegen kann, um hier die Volksrechte und die Verfassungstreue unseres Landes zu besingen und vor allem unserer Politiker. Das ist natürlich Selbstinszenierung hier und auch zynisch, könnte man sagen, von jenen vorgeführt, die keine Sekunde, die nicht mit der Wimper gezuckt haben, als sie damals die Volksrechte, als sie damals einen Volksentscheid, die Bundesverfassung mit Füßen getreten haben. Aber das ist ein anderes Kapitel. Dank der direkten Demokratie, auch dank der SVP, haben wir eine viel früher enttabuisierte Debatte über Ausländergewalt in der Schweiz. Und das hat auch die Medien gezwungen, sich sachlicher mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn Sie jetzt schweizerische Zeitungen lesen, und es sind auch in den Boulevardmedien etliche Debatten momentan im Schwange, wo sich SVP-Vertreter gegen Vertreter der Linken da duellieren und über dieses Thema sich verständigen, dann hat das einfach einen viel größeren Sach- und Wirklichkeitsbezug, als wenn ich deutsche Zeitungen lese, vor allem deutsche Zeitungen. In Österreich ist es auch besser, aber in Deutschland ist es ganz schlimm. Da verweigert man sich nach diesen Silvesternacht-Krawallen, den erneuten Silvesternacht-Krawallen, vor allem in Berlin, aber auch in anderen deutschen Städten, das Thema beim Namen zu nennen und einfach davon zu reden, dass es hier um Ausländergewalt vor allem geht und vor allem auch um, man könnte sagen, muslimisch-kulturell grundierte Ausländergewalt. Und da will man einfach nicht darüber sprechen. Es finden jetzt so Ersatzdiskussionen statt. Es treten da angebliche Experten auf den Plan, die dann sagen, nein, nein, das ist Männergewalt, das ist Jugendgewalt. Man versucht das dann so in eine Richtung zu drücken, aber Tatsache ist, dass der Migrationshintergrund und auch der etwas spezifisch lokalisierbare Migrationshintergrund, islamische Welt, nicht von der Hand zu weisen ist. Und das auszusprechen, ist nicht Rassismus, meine Damen und Herren, sondern das ist die Wirklichkeit ernst zu nehmen. Und wenn Sie die Wirklichkeit nicht beschreiben wollen, dürfen oder können, dann ist daraus auch keine Lösung, keine funktionsfähige Politik abzuleiten. Deshalb lobe ich hier im Vergleich mit Deutschland die direkte Demokratie. Unsere Politiker sind nicht Gott begnadet, sie sind nicht von Natur aus intelligenter oder tabubefreiter oder entspannter, ganz im Gegenteil, aber die direkte Demokratie zwingt unsere Politiker dazu, sich mit der Lebenswirklichkeit der Bürgerinnen und Bürger auseinanderzusetzen und die Gefolge der Politik eben auch die Medien, die oft mit den Politikern in einer Art kartellartigen Verfilzung unter einer Decke stecken und diese unliebsamen, den eigenen politischen Vorlieben widersprechenden Realitäten und Wirklichkeiten ausblenden, nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Hartes Urteil von Ueli Maurer, die SVP steckt in der Sackgasse. Ich habe in meiner gestrigen Sendung die Ueli Maurer-Rede an der Bad Horn-Tagung der SVP am Bodensee scharf kritisiert und ich bin deshalb scharf kritisiert worden von SVP-Sympathisanten, die gar nichts auf ihren Ueli Maurer kommen lassen wollen. Ich will jetzt hier nicht in parteiinterne Debatten und Fernduelle einsteigen, aber ich sage euch, liebe Freunde, nein, die SVP steckt nicht in der Sackgasse, aber Ueli Maurer steckt intellektuell und strategisch in einer Sackgasse, wenn er zu Beginn eines Wahljahrs, anstatt über die Probleme der Schweiz zu sprechen, über die angeblichen, tatsächlichen oder eingebildeten Probleme der SVP redet. Das ist keine erfolgsversprechende Strategie. Die SVP trägt für mich sowieso im Moment zu sehr Züge einer Therapiegruppe auf dem Selbstfindungstrip. Das hat etwas Happening-artiges, die neue rechte Weinerlichkeit, diese neue rechte dieser Selbstbespiegelungsfimmel, der da auftaucht. Ich bin auch für Selbstkritik, aber das hier ist einfach die falsche Schneise, die falsche Ausrichtung. Und es ist interessant, dass fast gleichzeitig jetzt mit diesen medialen Hochjubelungen von Ueli Maurer, die Medien haben ja Freude daran, wenn SVPler auf die SVP losgehen, und es sind jetzt alle Fans von Ueli Maurer, ich mag ihm das gönnen. Die Journalisten lauern geradezu auf solche Sätze, weil das natürlich ihren Eindruck von dieser Partei bestätigen soll. Aber gleichzeitig habe ich in der NZZ entdeckt ein langes, aber sehr, sehr gutes Streitgespräch zwischen Christoph Blocher und Peter Bodenmann, dem früheren SP-Präsidenten und Weltwoche-Kolumnisten, und Christoph Blocher, dem nach wie vor überragenden Strategen der Schweizerischen Volkspartei, der sich allerdings etwas aus dem aktiven Geschehen zurückzieht und eben an dieser Kadertagung auch, was ich einen Fehler finde, keine Standortbestimmung gemacht hat. So hat man Ueli Maurer für seine, ja, gut gemeinten, aber eben nicht zielführenden Bemerkungen hier das alleinige Parkett überlassen. Nun also in diesem Interview, in diesem Streitgespräch zwischen Bodenmann und Blocher verteidigen diese beiden alten Camper und alten Antipoden der schweizerischen Politik ausdrücklich die Provokation und auch die Auseinandersetzung. Und Blocher sagt das, was er immer wieder betont hat, auch als Erfolgsrezept erfolgreichen eben politischen Wirkens, nämlich, dass man die Grundsätze in den Vordergrund stellt, dass man nicht über sich selber nachdenkt, nicht ans eigene Image denkt, sondern dass man, wenn man in die politische Arena steigt mit einer Partei, dass man hier die Sorgen und Nöte der Leute in den Blick nimmt, dass man also den Leuten zuhört und ihre Sorgen anschaut auf der Grundlage eines hoffentlich soliden, im Sinne von Blocher, liberal-konservativen Wertefundaments. Und diese Selbstbespiegelungen, diese Eigentherapie, diese auch zum Teil wohlfeilen Ratschläge, ja, wir müssen Lösungen bringen, als ob eine SVP keine Lösungen hätte. Natürlich hat die SVP Lösungen, es sind einfach andere Lösungen als die der Linken, der Grünen und oftmals leider auch der FDP. Sie haben es ja gelesen in der Sonntagszeitung, 94% aller Abstimmungen, da stimmen die Linken und die Grünen gemeinsam. Bei 40% aller Abstimmungen bekämpfen sich FDP und SVP. Ja, da muss sich niemand mehr wundern, warum wir ein linkes Übergewicht im Parlament haben. Also die SVP steckt da nicht in einer Sackgasse, aber man könnte sagen, dass die Schweiz in vielerlei Hinsicht sich in eine Sackgasse manövriert hat, beziehungsweise von ihren Politikern in eine Sackgasse manövriert worden ist, nämlich zum Beispiel neutralitätspolitisch, migrationspolitisch, europapolitisch und auch asylpolitisch. Das sind relevante Missstände, und damit müssen sich die Parteien auseinandersetzen und nicht mit diesen eitlen Selbstbespiegelungen, die da in eine Art therapiegruppenartige Kollektivübung ausarten, die ja sowieso nicht passt zu einer Partei, die Freiheit und Eigenverantwortung groß geschrieben hat. Also Ueli Maurer, nehmt's mir nicht übel, liebe Freunde, für einmal völlig neben der Spur. 175 Jahre Bundesverfassung, das ist der Dauerbrenner von Weltwoche Daily in diesem Jahr. Eine wichtige Erkenntnis habe ich Ihnen gestern nicht gebracht. Wissen Sie, was der Grund war, warum die Politiker in der Schweiz damals, 1848, diese Bundesverfassung installiert haben? Was war der tiefere, was war der entscheidende Grund? Ich zitiere aus dem Artikel, aus dem ausgezeichneten Artikel von Christoph Mörgel in der aktuellen Weltwoche. Wie kann es auch anders sein? Es gibt nur ausgezeichnete Artikel in der Weltwoche und von Christoph Mörgel. Sowieso, Zitat, sollte sich aber das Ausland in die inneren Angelegenheiten der Eidgenossenschaft einmischen, Zitat nun wörtlich, so soll die Welt wissen, dass die Schweiz stark durch ihr gutes Recht, gross durch die überall hin verzweigten Sympathien allen freien und nach Freiheit ringenden Völker die letzte Kraft und das letzte Herzblut aufzuopfern wissen wird, ihre Unabhängigkeit zu wahren. Also die Gründung der modernen Schweiz war die ultimative Manifestation des Unabhängigkeitswillens der damaligen Eidgenossenschaft, die sich das hochmoderne, geradezu avantgardistische, nationale, rechtsstaatlich-demokratische, freiheitliche Modell gegeben haben. Manifestation des Unabhängigkeitswillens. Das ist der entscheidende Punkt und das sollte man auch in den Vordergrund stellen, dieser 175-Jahr-Feierlichkeiten. Aber Sie können sich ja ausmalen, dass die EU-Turbos und die EU-Romantiker und die Euro-Fans im Bundeshaus alles daran setzen werden, um die Bundesverfassung von 1848 als eine Art Liebeserklärung der schweizerischen Demokraten an das europäische Umland verstanden haben wollen. Man wird das also versuchen umzudeuten, aber ja, auch hier lassen Sie sich da keinen Bären aufbinden. Frankreich, da gehen Sie jetzt auf den Schriftsteller Michel Houellebecq los. Er wurde bedroht mit einer Klage, weil er sinngemäß gesagt hat, dass die Muslime Frankreich kolonisieren würden. Und da haben sich muslimische Organisationen fürchterlich aufgeregt und haben gesagt, das geht überhaupt nicht. Man hat mit Klagen ihm da zu Leibe rücken wollen. Ich glaube, jetzt aber ist da etwas zurückgezogen worden. Und Houellebecq hat sich erleichtert gezeigt. Aber ich finde das auch wieder bemerkenswert, dass dieser Michel Houellebecq, der ja auch ein Provokateur ist, aber eben auch ein Provokateur, der deshalb provoziert oder deshalb überhaupt Provokationen hervorrufen kann, weil eben das, was er sagt, nicht nur brillant vorgetragen ist, sondern oft auch, wenn auch überspitzt, Hand und Fuß hat. Und dass nun Frankreich offensichtlich oder Teile der französischen Gesellschaft es nicht mehr ertragen, wenn man ihnen hier in auch provokativer Form den Spiegel vorhält, das ist doch bedenklich. Verstehen Sie mich richtig? Ich bin nicht dafür, dass man Minderheiten in einem Land gezielt provoziert, beleidigt oder in ihren religiösen Gefühlen vor allem verletzt. Das ist schlechter Stil. Das gilt es zu vermeiden. Aber was auch nicht geht, ist, dass wir anfangen, eine Art Zensur im Kopf zu haben, eine Schere, weil bestimmte Minderheiten sich wie Mehrheiten aufführen und offensichtlich nicht verstanden haben, dass man sich, wenn man zu uns kommt, an unsere Regeln anpassen muss. Also die Integrationsunwilligen scheinen da geradezu die Regeln frei vorschreiben zu wollen, nach denen sich die bereits Integrierten zu verhalten haben. Und ich finde es sehr, sehr mutig, dass Michel Houellebecq als einer der ganz, ganz raren intellektuellen Schriftsteller, Kulturleute, immer wieder den Mut aufbringt, hier auch ketzerische Gedanken aus seiner Sensibilität vorzutragen. Umso betrüblicher, wie da die Medien, auch die schweizerischen Medien, auf diesen Schriftsteller einprügeln. Natürlich wird er dann sofort als rechtsradikal bezeichnet. Das bringt mich zu meinem allerletzten Gedanken. Wenn Sie konservativ sind, wenn Sie nicht links sind, dann laufen Sie heute zwangsläufig Gefahr, früher oder später, eher früher als später, als rechtsextrem betitelt zu werden. Wie muss man damit umgehen? Einfach ignorieren, vergessen. Das sind Verketzerungsstrategien, die entlehnt sind dem Waffenarsenal der Inquisition, unseligen Angedenkens. Ja, die Inquisitoren haben auch immer gesagt, du bist ein gottloser Kerl, ein Blasphemiker, du beleidigst die Würde Gottes. Dabei haben sie einfach Leute in die Zange nehmen wollen, die eine andere Meinung gehabt haben als diese Inquisitoren. Und auch da hat sich wenig verändert unter der Sonne, vom Peloponnesischen Krieg nach Russland über die Inquisition zu Michel Houellebecq. Sie sehen also, bei Weltwoche Daily lassen wir keinen großen Bogen aus. Nun aber fertig, ich möchte die 30-Minuten-Grenze nicht überschreiten. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen wieder bei Weltwoche Daily, der anderen Sicht, unabhängig, kritisch und hoffentlich gut gelaunt. Machen Sie es gut.